Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute mit dem Unternehmensgründer von Wikingerreisen und Sozialpädagogen
Hans-Georg Kraus.
Und Gastgeberin ist Ulrike Knapp. Herr Kraus, ich freue mich sehr, dass Sie den Weg zu uns ins Studio gefunden haben. Von Hagen in Westfalen sind Sie extra nach Frankfurt angereist, also vielen herzlichen Dank. Hagen ist der Firmensitz von Wikingerreisen und auch Ihre Heimatstadt. Dort wurden Sie 1935 geboren. Nun hat ja das Unternehmen Wikingerreisen 2009 40-jähriges Bestehen gefeiert. Sie, Hans-Georg Kraus, haben die Firmenleitung 1999 auf Ihren Sohn Daniel übertragen. Das heißt aber nicht, dass Sie sich nun zur Ruhe gesetzt haben. Sie sind immer noch aktiv, ein Hans Dampf in allen Gassen, wie ich mir habe sagen lassen. Unter anderem sind Sie Vorsitzender der Georg-Kraus-Stiftung, die weltweit kleine Entwicklungsprojekte nach dem Motto Hilfe zur Selbsthilfe fördert, aber auch Projekte in Deutschland unterstützt, wie etwa selbstbestimmtes Wohnen im Alter. Außerdem haben Sie 1997 die Organisation 49 on Top e.V. gegründet, mit dem Ziel, Menschen im zweiten und dritten Lebensabschnitt nicht einsam werden zu lassen, also gemeinsam in Natur und Kultur unterwegs zu sein. Über all das und noch vieles mehr werden wir im Laufe der Sendung noch reden. Jetzt möchte ich aber erst einmal auf die Gründung von Wikingerreisen kommen. Sie sind 1969 ins Touristikgeschäft eingestiegen. Wie sah das damals aus? Damals hieß ja die Firma noch Renta Gruppenreisen GmbH. Wann wurde sie zu Wikingerreisen? Wer hatte die Idee? Was war es für ein Konzept? Wie hat alles angefangen?
Ja, wir haben also zuerst Jugendreisen gemacht. Und nach einer gewissen Zeit, nämlich in den 80er Jahren ungefähr, dann haben wir das auch weiter betrieben. Bis 80er Jahre als Hauptschwerpunkt. Und daraus ist Wikingerreisen gegründet worden, schon 71. Mit der ersten Island-Tour, nämlich mit Landrover und Zelt quer durch Island. Da kommt sicher auch der Name her, weil es eben die Nordmänner waren, die Wikinger, die nur nach Norden fuhren. Und wir waren da die erste Gruppe, die mit zwei Landrovern und Zelten quer durch Island fuhr. Damals waren da nur Feldwege und man musste auch noch durch große Flüsse fahren mit dem Landrovern. Das war ja ein allradgetriebenes Fahrzeug. Und die Flüsse.
Und Lebensmittel mitbringen. Ne?
Und Lebensmittel musste man von Deutschland im Flugzeug mitbringen, mit Genehmigung der isländischen Regierung, weil die auch nicht so viel hatten. Vor allen Dingen, man konnte unterwegs nie einkaufen. Man musste in dem Landrover mit Anhänger alles mitfahren. Immer zwei Personen mussten aus der Gruppe kochen. Das war mal gut und mal schlecht. Aber es ging nicht anders. Es gab also keine Restaurants und nichts da im wilden Hochland. Aber war eine sehr schöne Reise durch die Natur. In Island gibt es ja viel Wasser und Berge.
Das war also eine sehr zünftige Tour.
Das war eine richtige Abenteuertour.
Und wer hat damals diese Reisen ausgearbeitet? Also wer hat sich denn für die Ziele entschieden?
Ja, wir haben diese Reise selbst ausgearbeitet, aber die Unterstützung, da hatten wir sogar von einer Frankfurter Firma. Aber die ganze Reise, die war natürlich dann von uns mitgestaltet. Und dann haben wir das Konzept weiterentwickelt, auch mit solchen Touren, die mit kleinen Gruppen, mit guten Reiseleitern. Und das war immer unsere große Marke. Die Hälfte der Reise war immer ein guter Reiseleiter. Die haben wir ausgesucht. Das geht bis heute so. Wir haben eine eigene Abteilung mit allein 3 oder 4 Personen, die sich nur um den Einsatz und um die Betreuung und auch um die Schulung der Reiseleiter kümmern.
Also das geht bis heute so?
Das ging bis heute so weiter.
Und wie werden die ausgebildet? Wer sucht die aus?
Wir haben einen Leiter da, diese Abteilung, der sucht die Leute mit aus. Wobei diese Reiseleitung für viele natürlich nur ein Übergangsjob ist, weil das ja ein bisschen saisonabhängig ist, je nachdem, wo man hingeht. Und man muss natürlich Vorkenntnisse haben über das Land, Oder manche haben auch schon in solchen Ländern mal gearbeitet.
Mit wie vielen Personen haben Sie denn angefangen? Ich glaube, Ihre Frau hat am Anfang mitgearbeitet.
Ja, im Büro haben wir ganz klein angefangen, nur mit Familie. Und natürlich vielleicht mit einer Halbtagskraft damals. Und meine Frau hat die Buchhaltung gemacht, hauptsächlich, die hat ja auch Buchhaltung gelernt gehabt. Wir sind ja daneben auch noch mit größeren Gruppen nach Skandinavien gefahren. Und zwar meistens in so Heimvolkshochschulen, die im Sommer freistanden und die wir dann anmieten konnten, mussten aber dann selber da kochen, konnten aber die Küche benutzen und so weiter. Und das war sehr preiswert. Natürlich auch mit VW-Bussen zum Nordkap. Da wieder mit kleineren Gruppen, weil es da oben ja auch sehr schwierig ist in dem Nordlandgelände da von Norwegen. Und wir waren also der Nordland-Spezialist deshalb, weil der Markt da auch noch nicht so groß war. Es war mehr ein ausgewähltes Publikum. Nur wir sind dann später durch Zufall auch, wie es im Leben so spielt, durch ein Paar aus Hannover, das zur Insel Gomera ging, und die dann uns angeboten haben, sie machen für uns Wanderreisen auf Gomera. Und dann sind wir im Süden dann eingestiegen. Und das war praktisch unser großer Durchbruch, weil viele Leute, wie Sie ja auch vorhin schon gesagt haben, mehr in die warmen Länder wollten.
Und dann haben macht doch auch mehr Spaß, wenn man irgendwie irgendwo wandern kann, wo es nicht dauernd regnet. Oder ja, gerade wenn man auch noch Zelte aufbauen muss. Also ich stelle mir das sehr ungemütlich vor.
Ja, es ist natürlich, manche denken in Island oder Norwegen, da regnet es immer, das ist ja nicht so. Sie kennen ja sicher die Midsommernacht. Wikinger war immer ein besonderes Publikum, die eben sich mehr interessierten, als für reinen Urlaub am Strand zu liegen. Und es waren Erlebnisreisen und daher auch der Norden. Man hat eben die Natur erlebt, wie man sie sonst in Deutschland nicht erleben konnte in der Zeit. Und weil wir ja auch hier sehr eng zusammensitzen, gibt es ja die ungeheuren Weiten im Norden. Und das war natürlich auch ein Grund mit. Auch auf der Insel Gomera, da waren damals, als wir da angefangen haben, in 86, glaube ich, war das, ja, oder irgend sowas, da war natürlich Gomera praktisch vom Tourismus ungeküsst. Da waren wir nicht die Ersten, aber so als Gruppe vielleicht die Ersten sogar. Da sind wir nämlich mit einer Wandergruppe dahin gefahren und dieses Ehepaar aus Hannover da, die haben dann da die Führung übernommen und haben auch vor allen Dingen Pflanzen erklärt, die eben nur dort wachsen. Das war sehr interessant.
Das machen Sie ja inzwischen weltweit.
Also das machen wir weltweit. Wir machen also, man könnte sagen, Wanderstudienreisen, wo es um Erlebnis geht, aber auch um die Länder kennenzulernen, die Natur da kennenzulernen und so weiter. Und die Reiseleiter müssen entsprechend auch Kenntnisse haben. Das habe ich mal geprägt, abseits der großen Straßen die Welt entdecken. Und das war auch so, wir haben nie Massentourismus gemacht. Wir sind nie nach Mallorca am Strand gefahren, wo Hunderttausende lagen. Das haben wir nie gemacht. Das war nicht unser Ding. Das haben wir den großen Veranstaltern überlassen.
Und dass Sie sich dem sanften Tourismus verschrieben haben, das ist richtig, ja?
Das kann man auch sagen. Das nennt man ja auch sanften Tourismus, wobei es da gar keinen festen Begriff gibt. Aber das ist dieser Naturtourismus eben, der auch die Einheimischen nicht so als Schausteller da ansieht und die man nur begaffen kann. Das ist ja wichtig bei Fernreisen, weniger bei Europa.
Es gibt doch eine ganze Reihe von Prospekten mit verschiedenen Reisen von Wikinger. Die sind aber im Frankfurter Raum, glaube ich, gar nicht so bekannt.
Ja, das stimmt. Aber wir haben natürlich unsere Büro da in Nordrhein-Westfalen und vielleicht sind wir hier nach Hessen noch nicht so richtig durchgedrungen. Wir haben sehr viele Leute aus Baden-Württemberg natürlich. Warum das jetzt hier so ist, kann ich auch nicht so genau sagen.
Also über Ihren Werdegang würde ich ganz gerne noch mit Ihnen sprechen. Ja. Aber nach der ersten Musik, die Sie sich gewünscht haben, ja. Ich sage das mal an, das ist Follow Me mit Amanda Lear. I'm getting out, I'm moving on. From now on, address unknown. I'm sure it'd be difficult to find. So follow me, just follow me. I'll send you dreams and new desires. I'm trading hopes, I'm open land.
I am the night, I am your fate. So follow me, just follow me.
Sie hören die Sendung Doppelkopf heute mit dem Unternehmensgründer von Wikingerreisen und Sozialpädagogen
Hans-Georg Kraus.
Und Gastgeberin ist Ulrike Knapp. Herr Kraus, Sie sind ja ein ganz kreativer Kopf und Geschäftsmann und sozial eingestellt dazu. Und das Faszinierende ist, finde ich, dass Sie Ihre Ideen auch immer durchsetzen konnten. Dazu scheinen Sie auch noch ein richtiger Familienmensch zu sein, der Frau, Sohn und Tochter ins Unternehmen, die Wikingerreisen, erfolgreich eingebunden hat. Man spricht da sogar in Ihrer Firma von der Wikingerfamilie. Also nicht nur die Familienangehörigen gehören zur Wikingerfamilie, sondern auch die Angestellten, die Kunden. Dieser Erfolg, der war ja wohl nicht ganz abzusehen, als Sie 1935 in Hagen geboren wurden. In was für einer Familie sind Sie aufgewachsen? Wurden da schon, wenn ich das noch fragen darf, vielleicht früh die Weichen gestellt oder hat der kommende Zweite Weltkrieg die Weichen gar nicht zugelassen?
Ja, ich kann vielleicht sagen, mein Vater kam aus Oberfranken, war auf der, wie es damals hieß, auf der Walz, wurde Buchdruckermeister und mein Opa hatte eine Druckerei da in Haspe. Und da hat er auch meine Mutter kennengelernt. So war das früher eben. Und ich habe von meinem Opa natürlich vielleicht ein paar gute Gene mitgekriegt, wenn man das so sagen kann. Aber ich komme aus keiner Unternehmerfamilie.
Sie sind ja dann während des Zweiten Weltkriegs mit der Familie nach
Oberfranken. Ja, und dann wir wurden dann evakuiert durch die Bomben. Sind wir damals in die Heimat meines Vaters gezogen, in die Fränkische Schweiz, in Oberfranken. Und da habe ich dann die Kindheit und auch die Schule besucht. War ein kleiner Ort, Ebermannstadt. Und da gab es natürlich noch damals kein Gymnasium oder sowas. Man musste da die Volksschule 8 Jahre besuchen. Danach bin ich nach Erlangen gegangen zur höheren Handelsschule. Und leider hat dann mein Vater da hinten keine Stelle bekommen in der Gegend und musste dann wieder zu meinem Großvater. Und er konnte ihn dann da wieder anstellen als Buchdruckermeister in Hagen-Haspe.
Und da haben Sie dann eine kaufmännische Lehre.
Und ich habe dann eine kaufmännische Lehre als Speditionskaufmann gemacht. Und da wurden Opel-Bleche aus dem Sauerland nach Rüsselsheim gefahren. Und auf dem Rückweg, im Sommer jedenfalls, die Rückladung bestand immer aus Gurkeneimern vom Biblis. Und die mussten wir abends abladen, weil die Lastwagen kamen meistens dann am Abend dann zurück. Und da musste man mit dem Verwalter da, als mit 2 anderen Lehrlingen noch, die Gurken verladen da bis 8 Uhr. Und damals gab es nämlich keinen Ausgleich dafür, von Bezahlung ganz abgesehen. Ich war früher, das muss ich vielleicht auch mal sagen, ich war früher Pfadfinderführer und habe schon mit 17 für Jungs da vom Gymnasium, 12 Jungs waren es, glaube ich, so ein Zeltlager gemacht. Und da musste ich alles selbst machen, kochen und so weiter und natürlich auch das ganze Programm wie Geländespiel und alles Mögliche. Das war schon während der Lehrzeit, als ich Urlaub hatte.
Sind Sie eigentlich religiös erzogen worden?
Ja, normal religiös.
Weil Sie ja dann auch in einen katholischen, bündischen Jugendverband.
Das war ja diese, katholischen Pfadfinderbewegung, war das damals.
Und wie ging das dann weiter mit Ihrem Beruf? Sie haben dann.
Und danach habe ich dann gesagt. Ja, das war sehr schwierig. Damals war ja nichts bekannt. So, es gab ja kein Fernsehen und nichts. Radio gerade gab es schon. Ich habe dann überlegt und habe gesagt, diese Spedition, das ist nichts für mich. Und dann bin ich zum Arbeitsamt nach Dortmund gegangen. Und da hat er gesagt, ja, selbstverständlich, Sie können Jugendfürsorger werden und auch Jugendpfleger. Diese beiden Richtungen hieß das damals, wurde auseinanderdividiert. Und wir haben hier die Sozialakademie in Dortmund und da können Sie anfangen, aber da müssen Sie 21 sein. Aber ich war erst 19 nach der Lehre. Da müssen Sie jetzt in verschiedenen Einrichtungen Praktikum machen. Wird auch bezahlt, also als Praktikantengehalt natürlich. Und da war ich dann ein Jahr in diesem Lehrlingsheim in Menden, da im Sauerland. Und danach war ich auch 7 Monate im Berglehrlingsheim. Schwere Arbeit. Wir hatten ja auch eine Reihe Berglehrlinge früher aus den weniger industrialisierten Landgebieten. Und das war eine sehr schwere Arbeit. Unter Tage 300, 400 Meter tief mussten die Lehrlinge schon vor Kohle liegen. in einem Schacht, der vielleicht 1,20 Meter hoch war, mussten die Kohle da mit dem Luftdruckhammer abbauen. Die Lehrlinge hatten immer Frühschicht von 6 bis 14 Uhr. Und am Nachmittag gingen die in ein Berglehrlingsheim. Und da war ich damals nicht Leiter, aber Praktikant. Und musste da mit den Jugendlichen was anfangen, damit die ihre Freizeit da gestalten konnten.
Und da sind Sie auf den Beruf des Jugendpflegers dann gekommen,
ja, da,
um mal wieder was Neues zu machen.
Dann war ich auch noch Fürsorgeerziehungsheim kurz, wo ich auch die Jugendlichen betreuen musste. Und dann konnte ich in Dortmund dann beginnen mit dem Studium. Und dann habe ich mich aber immer mehr für Jugendpflege interessiert als für Jugendfürsorge. Diese zwei Richtungen gab es. Man musste aber beides lernen natürlich. Die ganze Gesetzgebung und was da alles mit zusammenhing früher. Und danach hatte ich dann einige Möglichkeiten. Es gab so eine Zentrale für Deutschland in Düsseldorf von der katholischen Jugend. Und da sagte er, ein Jugendpfarrer aus dem Dekanat Mannheim sucht dringend einen Jugendleiter. Wäre das nichts für Sie? Dann bin ich nach Mannheim gezogen. Dekanat Mannheim war 25 Gemeinden. Und damals dürfen Sie nicht so vorstellen wie heute. Heute gibt es, glaube ich, nur 8% aktive Katholiken. Damals war das so, da waren vielleicht 40-50%. Und in jeder Gemeinde gab es da Jugendgruppen. Und ich musste dann die Führerschulen da, diese Jugendführer der Gemeinden, also 25 Gemeinden. Ich war jeden Abend im Fahrrad unterwegs, Auto gab es damals noch.
Was hat Sie denn an den Jugendgruppen so fasziniert?
Hat mich sehr fasziniert, die Arbeit, auch ob einer da so mit den Leuten was anfangen konnte. Und ich musste natürlich auf Dekanatsebene, so hieß das damals, also das war auf Stadtebene, musste ich auch große Veranstaltungen organisieren, zum Beispiel Riverboat Shuffle auf dem Rhein oder Jugendwallfahrt zum Hambacher Kreuz in der Pfalz. Da gingen 1000 Jugendliche über 18 mit. Die kriegen wir heute in ganz Deutschland nicht mehr zusammen für so eine Jugendwallfahrt. Für einen Tag war das. Und wenn wir da Jungschartag machten, das waren die 10- bis 14-Jährigen, da brauchten wir 2 Sonderzüge, um am 1. Mai in die Pfalz zu fahren. Da waren 4000 Kinder dabei. Da waren natürlich auch mehr Kinder da. Ne? Und es wurde darüber hinaus natürlich auch pädagogische Arbeit gemacht. Wir haben dann abgeschafft hier die Sache mit, wenn man heiratet, musste man ja immer zum Pfarrer da Brautunterricht nehmen. Da haben wir den Musensaal gemietet und haben 500 Paare da eingeladen. Und dann war das anstatt Brautunterricht beim Pfarrer, haben wir dann solche Professoren eingeladen und hat dann im Musensaal, im Rosengarten von Mannheim, da 1000 junge Heiratswillige beschäftigt mit.
Wann haben Sie denn Ihre Frau kennengelernt?
Das ist auch interessant. Meine Frau habe ich da auch kennengelernt, weil alle 4 Wochen wurde in einer anderen Gemeinde ein sogenannter Dekanatstanzabend veranstaltet. Und damals war das nicht mit Schallplatte, sondern immer mit einer Band von 3 oder 4 Leuten. Da musste ich natürlich immer die Mannschaft da begrüßen, die da erschienen war. Und da hatte ich immer einen guten Überblick, wer da war. Und da habe ich mir meine Frau dann auch kennengelernt.
Und wann haben Sie sie geheiratet?
Ja, 2 Jahre später vielleicht. Das war 61.
Also hat sie ja ihre ganze Entwicklung mitbekommen, diese ganzen Jugendorganisationen.
Richtig.
Und dann hat sie ja auch mitgeholfen, als sie die Wikingerreise. Nee,
da noch nicht, da war sie selbst noch in der Lehre bei einer großen Baufirma in Mannheim. Da hat sie natürlich so noch nicht mitgearbeitet. Aber die Wikinger-Sachen hat sie alle mitbekommen, selbstverständlich. Als nächste Stelle hat hier Professor Dr. Grosche, das war ein Geistlicher im Zentrum von Köln, der hat mich dann angefordert, der hat ein neues Haus gebaut und dann wurde da so ein Jazzkeller gemacht, wo auch hinterher welche vom WDR dann viel waren, wo auch große Namen gespielt haben. Und danach kam ich nach Rheine in Westfalen, weil ein Kollege vom Studium, der wurde Leiter der Jugendakademie in Münster. Und er sagt, hier in Rheine, dann übernimmst du eine kleine Heimvolkshochschule für Jugendliche. In Rheine, das war eine Mittelstadt im Münsterland, ziemlich unbekannt hier wahrscheinlich, 50.000 Einwohner. Aber es war ein Modellfall des Landesjugendplans in Düsseldorf. Es war eine Begegnungsstätte zwischen den Wehrpflichtigen und es war der größte Wehrstandort in Nordrhein-Westfalen mit 4.000 Wehrpflichtigen. Und man hatte da die Idee, die Begegnung zwischen reiner Jugend und Wehrpflichtigen, Freizeit natürlich. Eine Disco hatten wir da drin, dann hatten wir waren, glaube ich, das einzige Haus, wo der Bierausschank genehmigt war, weil Rekruten durften ja auch mal ein Bier trinken. Und wir haben da viele Kurse gemacht, alles Mögliche, und auch viele Vorträge und so weiter.
Aber jetzt haben Sie mir immer noch nicht verraten, warum Sie dann die Wikingerreisen gegründet haben.
Ja, und da ist das angefangen mit der internationalen Jugendbegegnung in die Bretagne. Und dann fuhren wir in die Bretagne und die kamen zu uns danach rein. Und da fing das langsam an. Und da habe ich dann gesagt, manchmal müsste man für Jugendreisen mal versuchen. Und dann hatte ich mir da eine Halbtagsfrau von irgendeinem Offizier da angestellt, weil ich musste ja nebenbei. Und mein Vorstand da, der war damals der Stadtkämmerer, der Dings, der hat das genehmigt. Da muss man ja auch die Genehmigung haben. Dann habe ich langsam diese Jugendreisen aufgebaut. Und daraus ist ja Wikinger entstanden. Und zwar kam das daher. Die Jugendreisen haben sich überlebt gehabt. Das war ja bei allen Firmen so. Es gibt heute noch einen Jugendreiseveranstalter in Deutschland. Der ist in Bielefeld. Das ist übrig geblieben von vielleicht 10 Firmen. Unsere Firma hieß Clubreisen für junge Leute. Und das war das alles mit dem Selbstkochen und so weiter. Und parallel haben wir dann gesagt, jetzt machen wir in dem 70er Jahren haben wir da schon angefangen mit Wikingerreisen. Die Idee war da, die war auch vielleicht nicht schlecht, können wir heute sagen, aber die war vom Markt noch nicht angenommen.
Die Jugendreisen, oder?
Die Wikinger. War noch nicht so populär und angenommen damals in der Zeit. Das war ganz neu und das musste man ganz langsam aufbauen. Und das hat gedauert über Jahre. Hätten wir da nicht die Jugendreisen nebenbei gehabt, hätten wir das nicht durchgehalten wirtschaftlich. Denn ich habe 12 Jahre nur so viel verdient wie als Sozialarbeiter oder Jugendpflege in den anderen Einrichtungen. Obwohl ich die doppelte Arbeitszeit und meine Frau musste auch noch mitarbeiten.
Wo haben Sie denn angefangen? Sie haben, glaube ich, im Milchgeschäft von Ihrer...
Wir haben einen kleinen Laden gemietet da von meiner Tante da. Die hatte da, war früher im Milchladen drin gewesen. Und da haben wir dann das erste Büro gemacht mit einer finnischen Praktikantin. Die wollte so gerne nach Deutschland. Sag ich, was willst du eigentlich hier in Deutschland? Ja, sagt sie, ich wollte einen deutschen Mann kennenlernen. Aber es ist mir nicht gelungen. Und dann wurde sie Reiseleiterin in Bulgarien, für Finnland natürlich. Da habe ich die aus dem Auge verloren. Und ich hatte aber auch schon eine Halbtagskraft, also kaufmännische Kraft, die dann ein bisschen, weil ich musste immer akquirieren und sehen, dass ich die Leute so im Land besuchte, da die Gruppenleiter und sagte, können wir nicht oder können wir und so weiter.
Und wie viele Angestellte haben Sie heute oder wie viele Mitarbeiter?
Ja, Wikinger hat heute ungefähr 80 Angestellte. Davon sind allerdings auch 10 Lehrlinge dabei. Wir fördern immer sehr auch den Nachwuchs.
Ja, Sie sind ja auch ein beliebter Arbeitgeber in Hagener.
Ja, wir haben also, ich bin ja schon ausgestiegen im Jahre 99, wie Sie ja richtig gesagt haben. Und wir haben die Hälfte der Belegschaft sind alles noch Leute, die ich kenne. Die sind also schon über 10 Jahre da und die auch die Lehre gemacht haben, teilweise da geblieben sind. Und so hat sich das entwickelt. Und es ist eine gute Atmosphäre da, eine persönliche. Man muss das ja auch haben, wenn man so Reisen verkauft. Die müssen ja auch ständig per Telefon und Internet ständig Anfragen beantworten und mit Gästen umgehen können und so weiter, einen richtigen Ton finden.
Sie sind ja inzwischen der größte Anbieter für Wanderreisen in Deutschland.
Das stimmt.
Wikingerreisen.
Ja, und vor allen Dingen mit einer großen Vielfalt. Also auch extreme Sachen wie Trekking, aber auch normale Wanderung. Und wir haben ja auch dann so ein Stufenmodell da eingeführt, was von 1 für leicht bis 2, 3 Mittel und dann bis 4 eben extrem geht.
Hans-Georg Kraus, Sie haben ja nicht nur Wikingerreisen gegründet, Sie haben viele andere Projekte gegründet und durchgezogen, unter anderem 1997 die Organisation 49 on Top e.V., mit dem Ziel, die Begegnung von Menschen im zweiten und dritten Lebensabschnitt zu fördern, gemeinsam in Natur und Kultur unterwegs zu sein. Also wieder ein Motto, wer viele soziale Kontakte hat, der lebt länger. Also Sie wollen diese Menschen auch vor der Einsamkeit schützen. Jetzt kümmern Sie sich um die Senioren. Früher haben Sie sich um die Jugendlichen gekümmert.
Stimmt.
Ich bin aber noch nicht so weit. Wir haben ein Jahr zuvor, 1996, da haben Sie gemeinsam mit Ihrer Frau Anne die gemeinnützige Georg-Kraus-Stiftung ins Leben gerufen, benannt nach Ihrem Vater, mit deren Hilfe Sie sich weiter auf breiterer Basis engagieren können im sozialen Bereich, in Projekten in der Dritten Welt und auch in Deutschland, unter anderem in dem Projekt Selbstbestimmtes Wohnen im Alter. Und für Ihr soziales, unternehmerisches und ehrenamtliches Engagement haben Sie 2009 das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Über all das möchte ich nach der nächsten Musik mit Ihnen sprechen. Sie haben sich gewünscht von Boney M., Rivers of Babylon.
The rivers of Babylon, there we sat down, yeah, we wept, when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down.
Sie hören die Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur. Gast ist heute der Gründer von Wikingerreisen und Sozialpädagoge
Hans-Georg Kraus.
Und mein Name ist Ulrike Knapp. Ich hatte ja schon erwähnt, dass Sie sozial sehr engagiert sind. 2009 haben Sie das Bundesverdienstkreuz bekommen für Ihr Engagement im sozialen wie im unternehmerischen Bereich. Ihre Unternehmensphilosophie, vielleicht mal kurz etwas dazu, bevor wir zum sozialen Engagement kommen.
Ach so. Ja, wir haben immer außergewöhnliche Reisen veranstaltet, abseits der großen Straßen, das heißt auch abseits des Massentourismus. Wir haben immer Gruppen gehabt, kleine, überschaubare Gruppen, wo man sich geduzt hat. Und auch der Reiseleiter war eine besondere Serviceleistung für diese kleinen, überschaubaren Gruppen und wo sich auch viele Leute kennengelernt haben und zu Freunden geworden sind. Das ist ein Unterschied zu dem allgemeinen Massentourismus, wo kaum einer den anderen kennt.
Also wenn man nicht alleine reisen will, dann lohnt es sich durchaus so mal eine Gruppe bei Wikingerreisen.
Ja, und es ist auch so, dass wir sind, kann man ruhig sagen, auch der größte Single-Reiseveranstalter in Deutschland. Wenn man Single ist, bietet sich so eine Kleingruppe von 12 bis 16 Personen einfach an. Man kriegt schneller Kontakt, sowohl zum Reiseleiter, der das ja alles so auch noch befördert, oder auch Reiseleiterin. Man erlebt im Urlaub die Welt anders, als wenn man alleine fährt oder in einer Großgruppe.
Ja, nun haben Sie ja durch die Reisen in die dritte Welt auch, sind Sie auch mit den wirtschaftlichen Problemen konfrontiert worden. Und Sie haben auch spontane Hilfsaktionen geleistet. Wie sahen die aus?
Ja, der Anstoß war gewesen, eine Gruppe war auf den Philippinen. Sie kam öfter in ein Dorf da unten. Und immer freuten sich die Einwohner, wenn die auswärtigen Gäste vom anderen Stern da mal ankamen. Sie übernachteten da in einfachen Hütten, weil sie am nächsten Tag morgens auf den Mount Apo aufstiegen. Das ist der höchste Berg der Philippinen. Und da kam ein Reiseleiter auf die Idee, der sagte, wir müssen den Leuten auch mal was zurückgeben. Wir können hier nicht immer ankommen und so weiter. Können wir nicht mal was für die tun? Die armen Bauern müssen ihr Reisfeld so bestellen, weil sie sich selber vor dem Pflug spannen müssen. Wir stiften denen mal einen Wasserbüffel. Und dieser Wasserbüffel kostete damals 700 Euro. Und dann haben sie gesammelt und dafür haben wir dann den Wasserbüffel finanziert. Und daraus ist dann ein e.V. geworden von Wikinger-Teilnehmern und Reiseleitern und auch natürlich der Geschäftsführung, die dann kleine Projekte als e.V. gefördert haben. Es kamen so Spenden damals auf, kleiner Betrag von 50.000 im Jahr. D-Mark war das damals noch zusammen, wo die Reiseleiter, hauptsächlich haben die Reiseleiter das dann empfohlen, dann irgendeine Sache gefördert, was ein Mangel eben in den Entwicklungsländern war da, wo die vorbeigekommen sind. So ist das entstanden. Und im Jahre 1996 haben wir dann gesagt, warum machen wir da nicht eine Stiftung raus, intern mit meiner Frau, und haben dann 100.000 Euro in die D-Mark, war das damals noch, in die Stiftung da eingebracht von unserem Privatkapital da. Und so begann die Georg-Kraus-Stiftung ihren Aufstieg. Wir sind heute sicher nicht mehr die kleinste Stiftung, sind aber eine der wenigen Stiftungen, die sich ausschließlich auf Entwicklungshilfe konzentriert, schwerpunktmäßig, und als zweites Ziel noch das Wohnen im Alter, nicht allein und nicht im Heim. Das gemeinsame Wohnen im Alter, aktive Hausgemeinschaft, eben für Single-Leute auch fördern.
Jetzt will ich noch mal auf den einen Schwerpunkt kommen, nämlich auf die Entwicklungshilfe. Da haben Sie ja auch so ein Credo, wir brauchen keine Projekte, die Millionen kosten, sondern Millionen von kleinen Projekten, die die Lebensverhältnisse der Menschen vor Ort verbessern.
Ja, wir sind der Meinung, dass man nicht große Organisationen von Organisationen, wo ja Millionen hinfließen und teilweise nicht ankommen, wie zum Beispiel in Afrika, wo ein deutscher Botschafter gesagt hat, 6 Milliarden wurden von der Bundesregierung genehmigt und 3 Millionen sind höchstens angekommen.
Bei Ihnen kommt alles an.
Erstmal haben wir keine öffentlichen Mittel. Wir bringen die Mittel selber auf, teils durch Kapitalerträgen, das meiste. Aber auch, wir haben auch sehr viele Zustiftungen. Ab 1.000 Euro kann man Zustifter werden und das Kapital bleibt für alle Zeiten im Topf und es werden nur die Rendite in die Projekte gesteckt, also Zinsen oder wir arbeiten auch an der Börse natürlich und auch mit Unternehmensanleihen, wo es mehr Zinsen gibt als bei der Sparkasse natürlich und so weiter, weil das ja auch unser Geschäft mit ist. Und da haben wir erhebliche Erträge, die Spenden übertreffen, sodass wir langfristig da auch was bewegen können. Dabei ist unsere Philosophie, wir wollen lokale Projekte vor Ort fördern, die den Leuten direkt zugutekommen, zum Beispiel Schulen bauen, wenn eine fehlt, Kinderheime oder
Ausbildungsstätten.
Insbesondere Ausbildungsstätten. Wir haben jetzt eine Anfrage für Studenten in Indien, wo das Studium zum Beispiel 240 Euro im Jahr kostet und dann das Internat auch nochmal einen ähnlichen Betrag und wo dann eben auch Minderbemittelte ausgesucht werden, die dann auch eine Lebenschance dadurch eröffnet kriegen.
Also dass Sie seit Beginn der Hilfsprojekte über 100 Entwicklungsvorhaben unterstützt haben.
Das kann man sagen, ja.
Also so nach dem Motto Hilfe zur Selbsthilfe.
Ja, und zwar bewegt sich das nicht um große Summen. Man muss dabei auch sehen, 1 Euro ist in manchen Ländern das 10-fache wert. Man kann schon auch mit kleinen Beträgen, kleinen Spenden was bewegen. Das ist zweifellos so. Man muss aber das Geld natürlich richtig einsetzen und muss auch dafür sorgen, dass es in richtige Hände kommt und dass das Ziel, was man da hat, auch erreicht wird. Und das kontrollieren wir auch teilweise vor Ort. Wir schicken da zwar nicht teure Leute hin, aber wir lassen das vor Ort, kriegen wir unsere Informationen auch über die Reiseleiter teilweise und so weiter.
Von wem bekommen Sie denn dann den Tipp? Also hier ist etwas, wo wir helfen könnten.
Ja, wir kommen, man muss es leider sagen, fast jeden Tag Anfragen von irgendwoher und müssen das dann überprüfen und können natürlich nicht alle bedienen. Wir haben einen eigenen Gutachterausschuss mit 3 oder 4 Damen. Die müssen dann auch erst ihr Gutachten abgeben, ob das Projekt förderungswürdig ist oder nicht. Es geht nicht an, dass man nur einen Brief schreibt und dann plötzlich Hilfe kriegt. Da gibt es viele Briefe für.
Also jedenfalls kann man sagen, dass die Spenden, die bei Ihnen eintreffen für diese Hilfsprojekte, dass die zu 100% auch in das Projekt reingesteckt werden und nicht durch irgendeinen Verwaltungsaufwand aufgefressen werden, oder?
Nein, das stimmt. Weil wir garantieren dafür, dass jede Spende direkt für den vom Spender, der Spender kann auch selber wünschen. In unseren Prospekten stehen verschiedene Sachen aufgeführt, nummeriert und da kann der Spender selbst wünschen, dafür will ich mein Geld geben und das geht 100%ig, noch nicht mal die Überweisungskosten werden abgezogen, in das Projekt. Das ist was nicht jede Organisation hat. Denn wir finanzieren die Verwaltungskosten von den Kapitalerträgen, nicht von den Spenden, die eingehen.
Dann mit Ihrer Georg-Kraus-Stiftung, da fördern Sie nicht nur Entwicklungsprojekte, sondern auch die Seniorenhilfe. Das ist ja auch ein Schwerpunkt bei Ihnen.
Ja.
Und da würde ich gerne mal noch mit Ihnen drüber reden, über das selbstständige Wohnen im Alter.
Ja, wir fördern die Seniorenhilfe, auch wieder mit dem Hintergedanken, nicht Hintergedanken, aber mit der Förderung von Single-Leuten, weil es gibt heute sehr viel Alleinstehende und da ist es nötig, dass die auch in die Gesellschaft integriert werden beziehungsweise ihre Bekannten haben. Und das Wohnen ist natürlich für alte Leute das Wichtigste mit, weil man natürlich, je älter man wird, wird man natürlich auch ein bisschen unbeweglicher und da ist die Wohnung schon der Mittelpunkt. Und wir haben jetzt 2 Einrichtungen selbst gebaut von der Stiftung, mit natürlich mit öffentlichen Geldern, sodass die Eigenkapitalquote nicht so hoch war. Und da geht es um eine aktive Hausgemeinschaft. Und das Besondere daran ist gegenüber einem Mietshaus, dass wir immer von der Stiftung einen Gemeinschaftsraum bezahlen, wo zum Beispiel die Damen jeden Nachmittag Kaffee trinken und sich austauschen und auch sonst nicht mal den Raum benutzen können, auch für Geburtstage und so weiter. Weil diese Wohnungen natürlich nicht besonders groß sind, um da jetzt größere Gruppen da einzuladen.
Aber das hat zumindest bis jetzt Erfolg gehabt, oder?
Sehr guten Erfolg, und ich kann ja nur für unsere Gruppe da in Solingen reden. Da in Solingen-Wald haben wir so ein Haus. Da hat mir jetzt eine gesagt, ich bin 14 Mal umgezogen. Sie kam aus dem Osten, eine Frau. Das ist meine endgültige Heimat hier, hier fühle ich mich wohl.
Ja, dann haben Sie auch noch die Organisation 49 on Top e.V. gegründet. Und was ist das? Wir wollen ja auch ältere Menschen irgendwie zusammenfinden.
Ja, 49 on Top wurde in, muss man überlegen.
Das war, glaube ich, 1997, wenn ich richtig gelesen habe.
Wurde 1997 gegründet. Wir waren früher in Köln, war ich ja früher mal Jugendpfleger. Und da sagten die Kölner Gruppe, sagte, kannst du nicht auch mal jetzt was für uns im Alter machen? Ja, dann gehen wir mal wandern. Und dann haben wir auch ein paar eingeladen über Wikinger, Ältere da. Und da war das so ein großer Erfolg. Da habe ich gesagt, da ist ja ein richtiger Bedarf da. Da müssen wir halt da mal ein e.V. machen und müssen da ein Angebot machen. Einmal im Monat am Sonntag im Allgemeinen wandern oder Besichtigung von irgendwelchen Museen oder sowas. Aber so, dass man insbesondere an dem Sonntag, wo viele ja auch ein bisschen manchmal nicht so richtig wissen.
Einsam sind,
das mal gelinde auszudrücken, treffen sich dann eben mit anderen. Und das hat sich sehr bewährt. Nur das große Problem ist, Nachfrage ist genug, aber es fehlen uns die Leute. Wenn also jemand Interesse hat, irgendwo eine Gruppe zu gründen, unterstützt ihn sicher die Organisation.
Kostet das eigentlich was, wenn man da Mitglied ist?
Ja, Mitglied kostet im Jahr, glaube ich, 50 oder 60 Euro. Davon werden die Leiter finanziert, sonst wird er nichts verdient.
Und wie findet man diese Gruppen einfach
im Internet?
Und wenn man kein Internet hat, gibt ja viele ältere Menschen,
die... Da muss man anfragen bei der Organisation.
Wo muss man da nachgucken?
Muss man nachfragen bei Kölner Straße 20, bei Wikingerreisen.
Und dann bekommt man Auskunft?
Selbstverständlich. Muss man aber schreiben, dass das hier um 49 und top geht.
Nun, Hans-Georg Kraus, wie würden Sie sich eigentlich selbst beschreiben? Was sind Sie für ein Mensch?
Das ist ja schwierig, sich selbst zu beschreiben, natürlich. Aber ich bin sicher ein Mensch, was ich von meiner Sozialarbeit, der auch an andere denkt und nicht nur an sich. Ich muss auch nicht unbedingt einen Mercedes 300 fahren. Das brauche ich nicht. Ich brauche für meine Selbstbestätigung nicht einen Haufen Geld. Was ich habe, habe ich. Und wenn ich zu viel habe, dann stecke ich das in die Stiftung.
Sie sind ja gläubiger Christ. Glauben Sie an Fügung oder glauben Sie, dass Sie einfach Glück gehabt haben im Leben?
Das weiß man nicht so genau. Das ist schlecht zu beantworten. Das ist sicher nicht mein Verdienst. Manchmal hat man Glück. Manchmal geht es eben auch nicht so schnell vorwärts.
Welchen Verdienst hat Ihre Frau?
Meine Frau hat einen sehr wichtigen Verdienst, weil...
Sie so lange mit Ihnen ausgehalten hat.
Das auch. Aber sie hat mich vor allen Dingen, das ist sehr wichtig, immer unterstützt. Und wenn ich vielleicht jetzt 50 Jahre später leben würde... Da sind die Frauen ein bisschen anders. Früher war das eben so, da musste man seinen Mann unterstützen und das war der gemeinsame Erfolg. Heute will jeder seine eigene Persönlichkeit in den Mittelpunkt stellen.
Gibt es denn irgendetwas, wovor Sie Angst haben? Oder sind Sie kein ängstlicher Mensch?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Angst, wenn ich überleben würde, meine Frau. Weil ein Mann hat es... Im Alter, glaube ich, wesentlich schwieriger als eine Frau.
Warum?
Das ist naturbedingt, glaube ich. Vielleicht hat er sich zu viel auf die Frau verlassen. Aber auch er ist unselbstständiger. Eine Frau kommt immer irgendwie durch. Ich habe eine hohe Meinung von Frauen übrigens.
Also Frauen sind doch das stärkere Geschlecht.
Ja, könnte man sagen. Ich persönlich setze mehr auf Frauen. Die sind zäher vor allen Dingen. Die geben nicht so schnell auf.
Hans-Georg Kraus, wir sind jetzt am Ende unserer Sendung angekommen. Welche Wünsche haben Sie denn für die Zukunft?
Ja, dass ich noch lange gesund bleibe und meine Arbeit in der Stiftung weitermachen kann, weil es mir Spaß macht auch. ein bisschen was zu bewegen.
Und warum sollte man Wikingerreisen buchen?
Ja, Wikingerreisen sollte man buchen, wenn man kein 0815-Tourist ist, Interesse hat an Natur, an andere Menschen, auch neue Länder sehen möchte. Weil wir haben 100 Länder im Programm, was sehr selten ist in Deutschland. Und vor allen Dingen haben wir, das wurde uns mal von einem Institut, ich weiß nicht mehr welches, bestätigt, die besten Reiseleiter. Das ist ein sehr wichtiger Grund auch, weil der Reiseleiter, habe ich immer gesagt, da müssen wir die größte Wert drauf legen, der ist die halbe Reise selber, weil er muss ja die Leute interessieren, führen und auf die Besonderheiten des Landes aufmerksam machen.
Und was hat Ihnen das Bundesverdienstkreuz bedeutet?
Es war für mich überraschend, aber es ist, man nimmt es natürlich dankbar an.
Das war Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit dem Gründer der Wikingerreisen und Sozialpädagogen
Hans-Georg Kraus.
Mein Name ist Ulrike Knapp. Ich bedanke mich, dass Sie sich von Hagen aus auf den Weg nach Frankfurt in unser Studio begeben haben. Und ich wünsche Ihnen für all Ihre Vorhaben weiterhin viel Erfolg.
Vielen Dank, das kann ich gebrauchen.
Einen Musikwunsch haben Sie noch offen. Das ist Musik von Kid Ory's Creole Jazz Band, der Maple Leaf Rag. Dankeschön und alles Gute.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.